SWR 2 aktuell.
Bis um 12:30 kümmern wir uns unter anderem um den Vierkampf der kleinen Parteien zur Bundestagswahl, um den Boom am Arbeitsmarkt in Großbritannien trotz Corona und Brexit. Und der Mannheimer OB Peter Kurz erklärt uns, warum er seit heute sowas wie Weltbürgermeister ist. Mein Name ist Christian Röhnspieß. Schönen guten Tag. Erst das Triell und dann der Vierkampf. So ist der Endspurt im Bundestagswahlkampf, zumindest im Fernsehen, organisiert. Am Sonntag wurden die Kandidatinnen und die Kandidaten fürs Kanzleramt befragt. Im Triell. Und gestern Abend waren die Vertreterinnen und Vertreter der kleinen Parteien an der Reihe. Im ersten waren das nach der Tagesschau Alice Weidel für die AfD, Janine Wissler für die Linke, FDP-Chef Lindner war dabei und als einziger Vertreter der aktuellen Regierungskoalition Alexander Dobrindt von der CSU. Die ist ja mit Blick auf ganz Deutschland auch eine kleine Partei. Die Schlagzahl der Interviews im Zusammenhang mit der Bundestagswahl hat schon in den letzten Wochen deutlich zugenommen. Da besteht dann auch die Gefahr, dass eine gewisse Langeweile eintritt. Zumindest beim Vierkampf gestern war das nicht so, meint unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt in seinem Kommentar.
Dieser politische Abend war inhaltlich gehaltvoller als der Dreikampf ums Kanzleramt. Er hat ein paar Klischees bestätigt und ein paar Überraschungen parat gehabt. Zu den bestätigten Klischees gehört bestimmt, dass die Linkspartei eine Reichensteuer will, die FDP aber mit unternehmerischen Interessen dagegen argumentiert. Dazu gehört auch, dass die CSU sagt, man könne den Autoschlüssel gleich dem Stimmzettel hinterherwerfen, wenn man Linke und Grüne wählt. Und leider auch, dass die AfD Stimmung macht mit Behauptungen zu angeblich massenhaftem Asylmissbrauch, sogar mit Bezug auf afghanische Ortskräfte. Das ist falsch und politisch unredlich und absolut beschämend. Gehaltvoll war der Abend in jedem Fall. Wer sich noch nicht in den Feinheiten des deutschen Rentensystems oder der Vermögens- und Unternehmensbesteuerung ausgekannt hat, konnte hier wirklich viel lernen. Und zwar jenseits von Klischees, zum Beispiel, dass die Linke ihre Ideen für eine Reichensteuer angepasst hat oder dass die AfD sich als ernsthafte Konkurrentin zur FDP sieht, als Beschützerin des Mittelstandes. Keine der Parteien will ein höheres Rentenalter, keine will eine Pflicht zur Corona-Impfung und alle wollen faire Steuern. Sie verstehen unter Fairness nur jeweils etwas anderes. Damit zu den Überraschungen des Abends. Dazu gehört, dass die AfD nun doch nicht mehr den menschengemachten Klimawandel komplett abstreitet. Dass die CSU behauptet, die Wirtschaft entfesseln zu wollen, wofür sie doch eigentlich 16 Jahre Zeit hatte. Überraschend ist auch, dass die Linke nichts gegen private Krankenversicherungen hat, wirklich nicht, und dass die FDP neuerdings so viel Sympathien für die CSU zeigt, dass sie fast vergaß, sich ein Hintertürchen offen zu halten für eine sozialliberale Koalition mit der SPD. Immerhin war FDP-Chef Lindner so ehrlich, durch die Blume zuzugeben, dass die Union zwar seine Lieblingspartnerin im Bund wäre, aber leider angesichts der schwachen Umfragewerte so mancher Kompromiss bevorstehen könnte. Was die Regierungsfähigkeit der vier Parteien angeht, lässt sich sagen, dass niemand mit der AfD koalieren will und dass sich die Linke ins Abseits gestellt hat, und zwar hauptsächlich, weil sie die NATO auflösen will. Das kommt sonst für niemand in Frage und verhindert Koalitionen mit der Linken auf Bundesebene. Mindestens eine dieser vier kleineren Parteien wird wohl an der Regierung beteiligt sein. Da käme es aber sehr darauf an, wie groß die Fraktionen am Ende werden. Wenn es nach den aktuellen Umfragen geht, müsste die Union den Grünen und der FDP viel anbieten, damit sie der SPD den Rücken kehren.
Ein Kommentar von Alfred Schmidt aus unserem Hauptstadtstudio. In Norwegen steht ein Regierungswechsel an. Nach der konservativen Minderheitsregierung von Ministerpräsidentin Solberg hat das linke Bündnis der Arbeiterpartei die Parlamentswahl gewonnen und bekommt vermutlich 100 der 169 Sitze im Parlament in Oslo. Norwegen ist eines der reichsten Länder der Welt. Die Öl- und Gasindustrie ist für mehr als 40% der Exporte verantwortlich. Auf der anderen Seite sind die Norweger sehr umweltbewusst. Die meisten Autos, die neu zugelassen werden, sind Elektroautos. Was steckt hinter dem Linksruck? Darüber habe ich mit Maike Büscher gesprochen. Sie arbeitet im Büro für die nordischen Länder der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ministerpräsidentin Solberg wurde nach 8 Jahren im Amt abgewählt. Weiß man schon, was die Hauptknackpunkte waren, die zum Regierungswechsel in Richtung Arbeiterpartei geführt haben?
Ja, in diesem Wahlkampf 2021 hat die Klimafrage, also die Klimapolitik, eine besonders große Rolle gespielt und auch die steigende soziale Ungleichheit war besonders wichtig. Das hat zum einen natürlich auch mit der Corona-Pandemie zu tun, aber auch schon in den Jahren davor ist die Kluft zwischen den Armen und Reichen weiter aufgegangen und auch das Gefälle zwischen Stadt und Land ist ein wichtiges Thema gewesen. Und das spielt natürlich, also wenn man soziale Ungleichheit und die Sicherung der Arbeitsplätze und Klimafragen hat den Parteien am linken Spektrum in die Hände gespielt und besonders natürlich auch den Sozialdemokraten der Arbeiterpartei, die in den letzten Jahren besonders ihren Fokus auf eine sozial-ökologische Transformation der Gesellschaft gelegt hat und dadurch natürlich besonders gut punkten konnte bei den Wählern.
Sie haben schon gesagt, der Wahlkampf war unter anderem von Klimawandel und der Sorge um die Zukunft der Öl- und Gasindustrie geprägt. Fossile Brennstoffe haben im Kampf gegen den Klimawandel eher schlechte Karten. Der Chef der Arbeiterpartei Støre hat jetzt angekündigt, dass er für Norwegen nicht nur eine neue Regierung, sondern auch eine neue Richtung will. Wie soll die aussehen?
Im Programm der Arbeiterpartei sind drei Punkte besonders wichtig. Das sind die drei zentralen Forderungen. Und das ist einmal sichere und gute Arbeit für alle. Und das spielt natürlich durch den Wirtschaftseinbruch letztes Jahr und die Corona-Pandemie eine besonders wichtige Rolle. Und dort kann eben die Arbeiterpartei besonders gut punkten. Und dann geht es aber besonders darum auch noch, das ist der zweite Punkt, nämlich die Stärkung des Wohlfahrtsstaates. Und das nicht nur auf diesen Generationskonflikt zwischen Alten und Jungen, Menschen, sondern auch, egal wo du wohnst, steht im Programm. Und das hat auch eine besonders wichtige Rolle im Wahlkampf gespielt, nämlich der Ausbau der Infrastruktur in den ländlichen Regionen. Ich würde auch sagen, dass eben diese Verbindung zwischen einer fairen Klimapolitik, die einmal die Emissionen reduziert, aber gleichzeitig auch durch Investitionen auch neue Arbeitsplätze schafft, dass das ein Versprechen ist, das viele Wähler angesprochen hat und eben auch dieser Fokus auf Arbeitsplätze besonders wichtig war.
Es ist ja schon eine sehr besondere Kombination. Norwegen ist extrem abhängig vom Export fossiler Brennstoffe. Auf der anderen Seite sind die Norweger extrem umweltbewusst, zumindest beim Autofahren mit den Elektroautos. Das ist ja ein scheinbarer Widerspruch. Wie soll denn der aufgelöst werden? Denn die Öl- und Gasindustrie soll ja weiterhin in Norwegen eine große Rolle spielen.
Ja, also es geht darum, eben diesen Umbruch, diese Veränderung abzufedern, indem man nämlich gleichzeitig jetzt eben auch mit den Einnahmen, die man eben noch aus der Öl- und Gasindustrie jetzt hat, dass man die Einnahmen in zukünftige Technologien, die umweltfreundlich sind, investiert und dafür sorgt, dass eben neue Industrie, neue Wirtschaft entsteht und man darüber den Wohlstand und gerade auch den Wohlfahrtsstaat aufrechterhalten kann in Norwegen auf diesem hohen Niveau. Und es geht um dieses Abfedern des Übergangs in eine klimafreundliche Wirtschaft.
Das heißt, das linke Bündnis hat da dann, wie soll man sagen, die besseren Angebote gemacht als die konservativen oder die überzeugenderen Angebote, weil das ja dann offensichtlich bei den Wählern die entsprechende Entscheidung ausgelöst hat.
Genau, also es ist einfach eine besonders wichtige Frage. Klimawandel sieht man ja auch in Norwegen. Also es gab da letztes Jahr, oder was dieses Jahr? Ja, ich glaube, es war Anfang dieses Jahr. Aber es gibt ja ständig Erdrutsche, wo man sieht, wie Häuser jetzt einfach ins Meer gezogen werden. Es gibt ständig Warnungen für Waldbrände, weil es so trocken ist. Also man sieht ja, der Klimawandel ist ja im Norden teilweise sogar noch deutlicher, wo man mal im Januar plötzlich Temperaturen hat in Nordnorwegen von 20 Grad. Also die Erderwärmung sieht man ja sogar noch stärker in den nördlichen Regionen, weil das noch überproportional stark die Temperaturen dort ansteigen. Das heißt, die Frage ist ja auch in der Gesellschaft so stark ins Zentrum gerückt, weil man die Auswirkungen eben auch spürt.
Sagt Maike Büscher vom Büro für die nordischen Länder der Friedrich-Ebert-Stiftung. In Norwegen steht ein Regierungswechsel an. Brexit und Corona. War da was? In Großbritannien boomt der Arbeitsmarkt. Das Statistikamt hat heute in London mitgeteilt, im August ist die Zahl der Beschäftigten um rekordverdächtige 241.000 auf 29,1 Millionen gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat So viel waren es auch vor Corona. Das Bruttoinlandsprodukt ist von April bis Juni um 4,8% gestiegen. Zum Vergleich, in Deutschland war es im gleichen Zeitraum nur ein Plus von 1,6%. Darüber spreche ich mit Ulrich Hoppe von der Deutsch-Britischen Handelskammer. Brexit und Corona haben in Großbritannien fast gleichzeitig zugeschlagen und jetzt boomt dort die Wirtschaft. Wie kommt das?
Dabei darf man hier jetzt nicht vergessen, dass die britische Wirtschaft natürlich im letzten Jahr um 10% geschrumpft ist, die deutsche vergleichsweise nur um 5%. Und deswegen ist der Erholungsprozess natürlich jetzt hier viel schneller vonstatten gegangen. Auch hat sich die britische Staatsverschuldung deutlich stärker erhöht als in Deutschland. Also da hat man mit sehr viel Konjunkturmaßnahmen eben auch Wirtschaftskraft aufrechterhalten, auch Arbeitsplätze erhalten, ähnlich wie in Deutschland, aber nur in noch stärkerem Maße, weil das Land natürlich auch viel stärker von der Corona-Pandemie betroffen worden war.
Das Statistikamt in London sagt, außer in London selbst, in Schottland und im Südosten des Landes, ist die Zahl der Beschäftigten jetzt sogar höher als vor Corona. Wie lässt sich das erklären?
Ja, da gibt es natürlich jetzt auch Nachholeffekte. In der Pandemie sind natürlich viele Dinge liegen geblieben, nicht nur in der Industrie, oder auch im verarbeitenden Gewerbe. Das hat sich ja relativ schnell erholt, aber auch im Dienstleistungssektor. Und da wird das Geld jetzt ausgegeben und erzeugt auch für zusätzliche Nachfrage. Deswegen sehen wir ja auch den Wirtschaftswachstumsboom jetzt in diesem Jahr.
Es sind aber auch viele Kosten durch den Brexit gestiegen. Es gab vor kurzem Meldungen, dass Unternehmen und Privatleute im letzten Jahr so viele Zollgebühren eben für Einfuhren bezahlt haben, wie lange nicht mehr. Warum hat sowas scheinbar keine negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in Großbritannien?
Ja. Auch da spielt die Corona-Krise eine große Rolle, die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen und auch, dass natürlich in der Krise im letzten Jahr viele Menschen viel Geld gespart haben, was sie jetzt wieder ausgeben in diesem Jahr. Und obwohl es durch den Brexit gewisse Verteuerungen gegeben hat und zum Teil auch Lieferengpässe für gewisse Produkte, ist da weiterhin ein Bedarf da und deswegen wirkt der sich auch momentan auf die Wirtschaft aus. Man muss natürlich sehen, wie entwickelt sich das Vereinigte Königreich langfristig, wenn diese Pandemie-Delle oder diese Pandemie-Krise völlig überwunden ist.
Wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, muss man dann sagen, die Leute, die mit einer langen Rezession wegen des Brexits gerechnet haben, hatten Unrecht oder kommt eben möglicherweise das dicke Ende dann doch irgendwann noch?
Also da kommt ein Ende bezüglich des Brexits, aber dass eine dicke Rezession gekommen ist, das wurde ja nur zu Zeiten des Referendums gesagt. Danach hat man schon festgestellt, dass das Vereinigte Königreich was an Wachstumspotenzial verlieren wird, circa 1% pro Jahr. Das haben viele Ökonomen auch so ermittelt. Aber natürlich ist die Wirtschaft hier weiter gewachsen, nur nicht mehr so gut wie vorher. Also der Brexit ist jetzt auch vielfach eben eine verpasste Chance an Wachstumsmöglichkeiten, die jetzt nicht gehoben werden können.
Das heißt, können die irgendwann mal gehoben werden, wenn Sie diese Formulierung verwenden? Können die irgendwann gehoben werden? Oder wie lange kann sich das noch auswirken?
Das kann sich sicherlich 5 bis 10 Jahre noch auswirken. Natürlich strebt das Vereinigte Königreich an mit einem leichteren regulativen Ansatz, der eher ergebnisorientiert ist, da auch ein attraktiver Wirtschaftsstandort zu sein. Bis sich das aber dann wirklich realisiert, auch in der Wirtschaft, ist schwer vorherzusagen, was das für einen Zeitablauf dann noch benötigen wird.
Heißt das aber, dass die Leute, die gesagt haben, wir werden nach dem Brexit irgendwann besser dastehen als vorher, dass die möglicherweise recht haben könnten irgendwann?
Irgendwann vielleicht, gar keine Frage, aber ich glaube nicht auf die mittelfristige Perspektive, vielleicht auf eine Langfristperspektive, aber dann ist es auch ganz schwierig herauszufiltern, was welche Ursache hat. Da hängt es natürlich auch immer sehr stark davon ab, was für eine Wirtschaftspolitik eine Regierung macht und wie die sich im Endeffekt auch auf die Wirtschaftsentwicklung auswächst. Also von daher, den Brexit herauszufiltern, wird in vielen Jahren kaum noch möglich sein. Das ist jetzt schon schwieriger geworden und in 5 Jahren wird das so gut wie unmöglich sein. Da werden viele vieles behaupten, je nachdem, wie man das politisch verkaufen möchte, wo die Wahrheit liegt, werden wir leider am Ende nicht hundertprozentig wissen.
Einschätzungen zur aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung in Großbritannien von Ulrich Hoppe von der Deutsch-Britischen Handelskammer. Jetzt hätte ich beinahe husten müssen. Gerade boomt in Großbritannien der Arbeitsmarkt und steht sogar besser da als vor Corona, trotz Brexit. Weltbürgermeister oder Weltmeister der Bürgermeister, das ist seit heute Mannheims OB Peter Kurz. Die City Mayors Foundation vergibt die Auszeichnung alle 2 Jahre. Kurz war als einziger Deutscher unter den 12 Finalisten und jetzt wurde er ausgezeichnet. In diesem Jahr haben vor allem die Aspekte internationale Zusammenarbeit und Umgang mit der Corona-Krise die Entscheidung der City Mayors Foundation bestimmt. Ich konnte heute Morgen mit dem frisch gebackenen Preisträger über genau diese Punkte sprechen. Also zum Beispiel, wie Peter Kurz als OB von Mannheim die internationale Zusammenarbeit organisiert.
Das hat in Mannheim erstens durchaus eine lange Tradition, natürlich wie in vielen Städten, erstmal über die Partnerschaften. Wir haben recht früh begonnen, die Partnerschaftsarbeit aber auch deutlich auf gemeinsame Projekte auszurichten, einen Fachaustausch zu initiieren, vor allen Dingen nicht nur zwischen zwei Städten in die Arbeit zu gehen, sondern auch im Verbund, in den Vernetzungen. Wir haben uns international in vielen Netzwerken engagiert und wir haben etwas getan, was jetzt auch ganz aktuell in der Diskussion immer mehr Bedeutung gewinnt. Das ist die Städtediplomatie als Ergänzung der sogenannten großen Diplomatie. Also ich nehme mal konkrete Beispiele und Projekte. Wir unterstützen mit Hilfe der Bundesregierung eine türkische Grenzstadt zu Syrien hin in ihrer Arbeit mit syrischen Flüchtlingen, bauen da ein Ausbildungsprojekt mit auf, mit unserer Expertise. Wir haben ein Start-up-Center im Westjordanland in Hebron mitentwickelt, einen intensiven Austausch, die dortigen Leitungskräfte in Mannheim mit ausgebildet. Wir haben uns bemüht, natürlich auch trilaterale Projekte zu organisieren, zur Bürgerbeteiligung, zum Beispiel in der Ukraine oder in Moldawien. Also eine sehr konkrete internationale Arbeit, neben der Arbeit grundsätzlich für die Städte die Stimme zu erheben und ihren Einfluss zu stärken. Ich bin ja auch Vorsitzender des Global Parliament of Mayors. Das sind Aspekte, die natürlich jetzt mit diesem Preis besonders gewürdigt und unterstützt worden sind.
Auch die Bewältigung der Corona-Krise hat eine Rolle gespielt bei der Vergabe. Da ging es unter anderem darum, seine Stadt auf die Zeit auch nach der Krise vorzubereiten und für die Zeit danach stärker zu machen. Was haben Sie da in Mannheim getan oder was glauben Sie, was Mannheim getan hat, was dazu beigetragen hat, dass Sie diesen Preis bekommen haben?
Ich glaube durchaus, dass wahrgenommen worden ist, dass wir hier als Erste natürlich auch die besonders unterstützenswerten Gruppen vor Ort mit Impfungen versorgt haben. Wir waren eine der ersten Städte, die dezentrale Impfungen realisiert haben, in besonders auch herausfordernden Stadtteilen. Für die Zukunftseinstellung natürlich unmittelbar die Absicherung für die besonders betroffenen Branchen der Kultur, der Gastronomie, aber natürlich die große Frage, wie verändert sich kommunales Wirtschaften? Wir haben jetzt eine intensive Arbeit schon über jetzt 2 Jahrzehnte im Bereich der Startups. Das hat uns natürlich jetzt sehr geholfen, also tatsächlich wirtschaftliche Wertschöpfung stärker vor Ort zu orientieren, auch breiter aufzustellen. Die Frage der nachhaltigen Stadtentwicklung. Wir haben ja 2023 die Bundesgartenschau. Dort haben wir jetzt tatsächlich ein ehemaliges Militärgelände weitgehend zum grünen Freiraum umgestaltet. Das sind natürlich Aspekte, die besonders relevant sind jetzt für die Zukunft nach Corona, wo wir alle erlebt haben, wie wichtig unser Nahraum ist und wie wichtig die Qualität von und auch die Aufenthaltsqualität von Städten ist.
Sie haben also jetzt diesen Preis bekommen. Was bedeutet der für Sie? Was denken Sie, hat das jetzt auch für Sie möglicherweise für Auswirkungen?
Ich habe den International Award bekommen. Das hat sicher eine Aufmerksamkeit nochmal gestärkt, macht auch die Stadt nochmal etwas sichtbarer und ist sicher da auch eine Hilfe. Unmittelbare Auswirkungen, bis auf das ich wahrscheinlich die Anfragen wären für Podiumsdiskussionen etc., wird es nicht haben, aber ist auf jeden Fall eine große Bestärkung.
Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz zu seiner Auszeichnung der City Mayors Foundation als Bürgermeister des Jahres. Er ist jetzt sozusagen Weltbürgermeister. In weniger als 2 Wochen wird der neue Bundestag gewählt. Eigentlich ist das im Großen und Ganzen Routine. Vor der Wahl werben die Kandidaten um die Stimme, dann macht man entweder Briefwahl oder geht ins Wahllokal und am Ende feiern sich die Sieger. Das ist in diesem Jahr zumindest im Ahrtal anders. SWR-Reporter Joachim Wulkop, wie unterscheidet sich diese Wahl dort von anderen?
Ja, das fängt schon beim Wahlkampf an. Wer im Ahrtal jetzt im Moment unterwegs ist, der würde nicht unbedingt auf die Idee kommen, dass wir uns in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs befinden. Normalerweise würden die Kandidaten hier plakatieren und für sich und ihre Inhalte Werbung machen. Das ist in diesem Jahr nicht der Fall. CDU-Kandidatin Mechthild Heil erklärt, warum.
Alle Kandidaten haben freiwillig gesagt, wir plakatieren zum Beispiel nicht. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, es sind auch keine Laternenpfosten mehr da. Es ist also vollkommen, ich kann mir gar keinen vorstellen, der das machen würde. Das ist eine reine Selbstverständlichkeit aus Rücksicht für die Menschen, aber auch natürlich den gegebenen Umständen entsprechend.
Und auch etwas wie Wahlkampfstände findet man hier nicht wirklich, aber auch kein Wunder. Die Menschen hier haben dafür im Moment einfach keinen Kopf.
Trotzdem ist so eine Wahl natürlich wichtig, ein Grundpfeiler der Demokratie. Und sie muss auch möglich gemacht werden. Geht das denn überhaupt bei all der Zerstörung?
Ja, das geht, aber auch das ist eine besondere Herausforderung in diesem Jahr. Viele Räume, die normalerweise Wahllokale wären, sind zerstört oder werden gerade für anderes benutzt. Es gibt also nur noch wenige Orte, an denen im Ahrtal wirklich vor Ort gewählt werden kann. Die meisten Stimmen werden wohl per Briefwahl abgegeben werden. Kein Wunder, denn viele Menschen haben auch ihr Zuhause verloren und wohnen jetzt zumindest vorübergehend woanders. Sie können noch immer übers Internet die Briefwahl beantragen und bekommen dann Wahlunterlagen an ihre neue Adresse zugeschickt.
Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, wählen zu gehen, die sogenannten Wahlbusse. Wie funktionieren die denn?
Genau, diese Busse sind ab sofort im Ahrtal unterwegs und halten bis zum Wahlsonntag an Dutzenden Stationen in der Region, wo die Menschen sozusagen im Vorbeigehen ihre Stimme abgeben können. Der Landeswahlleiter hat gesagt, wenn die Menschen schon nicht zur Wahlurne gehen können, dann kommt die Wahlurne eben zu ihnen. Er hat die Aufgabe, die Bundestagswahl so durchzuführen, dass jeder Mensch die Chance hat, seine Stimme abzugeben. Und unter diesen besonderen Umständen ist das natürlich auch eine große Herausforderung. Die Kombination aus Wahlbussen, ein paar stationären Wahllokalen und der Briefwahl soll das möglich machen.
Dankeschön, Joachim Wohlkopp. Und wir schauen auf die Wirtschaft. Heute vor genau 5 Jahren hat Bayer den Saatgutkonzern Monsanto übernommen. Mit einem Kaufpreis von 63 Milliarden Dollar. Die teuerste Übernahme in der Geschichte des Leverkusener Chemie- und Pharma-Riesen. Eine gigantische Fehlentscheidung. Für Bayer wurde der Kauf zum Milliardengrab. Uwe Bettendorf aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Schon bei der Übernahme hatte Monsanto einen zweifelhaften Ruf. Warum hat sich Bayer damals über diese Zweifel hinweggesetzt?
Naja, Bayer-Chef Werner Baumann wollte mit dieser Übernahme auf Biegen und Brechen in die Champions League der ganz großen Chemiekonzerne aufsteigen und vor allem die Marktposition in Nord- und Südamerika stärken. Deshalb hat er sich über externe und interne Kritiker hinweggesetzt, die vor der Übernahme von Monsanto und den damit verbundenen Risiken gewarnt haben. Vor allem wegen des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat, der schon damals im Verdacht stand, krebserregend zu sein. Warnende Stimmen gab es also genug. Werner Baumann hat nicht auf sie gehört und sein Versprechen, der Deal werde sich für die Aktionäre lohnen. Also das klingt heute in den Ohren der Anteilseigner wie blanker Hohn, denn seit der Übernahme hat sich der Aktienkurs mehr als halbiert.
Für Bayer wurde der Deal also zum Albtraum. Wie viel haben die Rechtsstreitigkeiten den Konzern bisher gekostet?
Na, rund 10 Milliarden Dollar hat Bayer bereits gezahlt für die Beilegung von 96.000 der insgesamt 125.000 Klagen, die meisten übrigens von Privatpersonen, die ihre Krebserkrankung auf den Umgang mit Glyphosat zurückführen. Und ein Ende dieser Klagewelle ist nicht in Sicht, denn vor kurzem hat ein Bezirksrichter in den USA einen endgültigen Vergleich mit den US-Klägeranwälten abgelehnt. Daraufhin haben die Leverkusener einen Antrag auf Revision beim höchsten US-Gericht eingelegt. Sollte der Supreme Court zugunsten von Bayer entscheiden, dann wäre wohl das Schlimmste erstmal ausgestanden. Wenn nicht, dann drohen weitere Belastungen in Milliardenhöhe. Bayer hat vorsorglich schon mal 4,5 Milliarden Dollar zur Seite gelegt.
Ja, gerade heute hat die Mutter eines an Krebs erkrankten Jungen Monsanto verklagt. Der Klage zufolge war das Kind dem Unkrautvernichter ausgesetzt, als er auf dem Grundstück versprüht worden ist. Wie gefährlich ist denn nach Einschätzung von Experten dieses Glyphosat?
Also ein Prüfbericht der EU kommt zu einem klaren Ergebnis. Das Pflanzenschutzmittel ist nicht krebserregend oder gefährlich für das Erbgut. Die internationale Krebsagentur IARC hält den Wirkstoff dagegen für wahrscheinlich krebserregend, ist sich damit aber auch nicht ganz sicher. Die Anwälte der Glyphosat-Gegner, der Glyphosat-Kläger sind mit gegenteiligen Studien vom Krebsrisiko überzeugt. Ich kann es letztlich nicht bewerten. Feststeht, Glyphosat wird früher oder später vom Markt verschwinden, weil das Mittel umstritten ist und bleibt.
Wie hat die Bayer-Aktie auf die neuerliche Klage reagiert?
So gut wie gar nicht. Die Aktie dümpelt um die Marke von 46 Euro. Für 5 Jahren war sie noch knapp 110 Euro wert. Der DAX legt minimal zu auf 15.700 Punkte.
Vielen Dank, Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion.